Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es um ein enorm wichtiges Thema, nämlich die Preisfindung für Agenturleistungen. Und dazu bin ich mit jemandem verabredet, der dort mit Fug und Recht als Spezialist bezeichnet werden kann, nämlich mit Markus Hartmann. Hallo Markus.
Hallo Heiko, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Gerne, gerne. Du hast ja zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben. Wenn ich dir jetzt mal sage, Stundensätze sind was ganz Feines, was antwortest du mir?
Also in meinem Buch habe ich geschrieben, dass Stundensätze nicht die optimale Lösung sind.
Ja, aber am Ende. Da warst du ja auch höflich und nett. Und das kannst du mal so richtig sagen, wie du das findest. Ohne höflich und nett zu sein. Das wisst ihr ja eh, aber jetzt kannst du mal für eine Sekunde die Höflichkeit sein lassen.
Ja, also auch da würde ich sagen, ich bin kein Freund von Stundensätzen. Ich bin aber, wenn ich einen Unternehmer, eine Unternehmerin fragen würde, ob sie zufrieden ist mit dem Gewinn ihrer Agentur und sie das mit Stundensätzen erreichen, diese Zufriedenheit, und dann sagen, ja, ich bin zufrieden, dann soll man doch nichts ändern. Wer aber mir antwortet, ich bin nicht zufrieden mit dem Gewinn meiner Agentur und ich habe schon alles andere probiert, dann würde ich sagen, ja, dann schau dir deine Preisfindung an. Und da ist der Stundensatz nach meinem Verständnis der begrenzende Deckel.
Also da schauen wir mal, was es für Alternativen gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast dazu ja auch ein Buch veröffentlicht. Ist ja so deine Idee, lass uns doch immer mal über den Wert unterhalten, den Kommunikation schafft, richtig?
Ja, es ist am Ende läuft es darauf hinaus, ja.
Also der Stundensatz. So, lass uns mal das bei diesem einen sozusagen Wort lassen. Ich glaube, du hast das Problem eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Agenturen ist es erstmal egal, mit was und wie sie ihr Geld verdienen, also nach welchem Preisfindungsmodell. Hauptsache, das Honorar, was sie erreichen, ist für sie okay, was immer das auch heißen mag. Das waren früher mal 50% von Medialeistungen, dann war es ein bisschen weniger. Jetzt sind es immer noch zum größten Teil Stundensätze. Und Agenturen stoßen, was die Stundensätze angeht, an ihre Grenzen. Und deswegen versuchen sie mal was Neues. Das ist ja auch fair. Aber ich glaube, es geht ganz klar darum, mehr Geld zu verdienen, was okay ist. Aber dann muss man es, glaube ich, auch einfach so benennen.
Ja, ich denke, das muss man so benennen. Also am Ende, wer mit mir zusammenarbeitet oder wer auch mein Buch liest oder wer am Thema Preise arbeitet, da geht es ganz klar darum, dass man danach mehr Geld verdienen will. Aber wir müssen das auch relativieren, weil am Ende schaffen wir Wert für unsere Kunden. Also unsere Kunden profitieren davon, dass wir ihnen helfen. Und wenn wir jemandem helfen und es dem anderen nach besser geht, haben wir als Anbieter letztendlich auch einen angemessenen Anteil verdient. Und aus meine Herangehensweise oder mein Verständnis davon ist, dass der Stundensatz eben diesen angemessenen Anteil, wo auch immer der liegt, nicht greifen kann und man viel Geld auf der Strecke lässt, was der Kunde potenziell gezahlt hätte.
Mache ich mal Folgendes. Ich lege dir mal den Ball auf den Elfmeterpunkt und schick mal den Torwart weg, ja, und gib dir mal ein Zitat wieder, was Michael Konrad, der ehemalige globale Kreativverantwortliche von Leo Burnett, im Dezember hier im Podcast gesagt hat. Der hat nämlich davon berichtet, dass der McDonald's Claim, I'm loving it, der relativ lange schon seine Dienste tut und auch, wenn ich richtig informiert bin, international genutzt wird, dass man den für 8 Stunden verkauft hat, für 8 Agenturstunden verkauft hat. Das war eine Geschäftsführungsebene, also von daher so ein bisschen teurer. Aber das geht natürlich überhaupt nicht. Und ich glaube, in diesen Bereichen muss man in der Tat über andere Kategorien nachdenken, als über Stundensätze. Das große Problem besteht aber in vielen Bereichen, glaube ich, darin, wie komme ich denn überhaupt zu einem Wert? Und was ist, wenn ich keinen Wertbeitrag leiste als Agentur? Auch das gibt es ja.
Na, ich würde gern diesen Elfmeterball nochmal aufgreifen.
Unbedingt.
Weil wir natürlich letztendlich rückwirkend häufig sagen können, ja, das war die große Idee, die potenziell Millionen gebracht hat oder tatsächlich sogar Millionen gebracht hat. Und es war sicherlich bei diesem Claim von McDonald's so. Und da ärgert man sich vielleicht rückwirkend auch drüber. Und das kann ich absolut nachvollziehen, dass das tatsächlich unter Wert verkauft worden ist. Das Problem ist nur, dass wir Dinge momentan oft anbieten, wo wir das nicht so genau wissen. Aber wir haben ein System geschaffen und das ist eben dieses stundensatzbasierte System, was genau diesen Fehler immer wiederholt. Also der McDonald's-Fehler, wo man vielleicht 8 Stunden abgerechnet hat, der wird immer wiederholt, weil er beim nächsten Mal nicht verhindert wird. Und meine Herangehensweise ist eben zu sagen, nein, wir müssen uns jedes Mal vorüberlegen, was wir potenziell für Wert schaffen für unsere Kunden und dann im richtigen Moment eben den angemessenen Preis finden. Aber
was passiert denn im Extremfall? Es gibt ja nur noch Agenturen, die nicht so richtig gut und tolle Dinge machen. Irgendein Werbemittel, irgendein gedrucktes Werbemittel eben nicht gut performt, aus welchen Gründen auch immer, und der Auftraggeber sagen muss, dafür war jeder Cent zu viel. Dann muss ich natürlich auch so konsequent sein und sagen, okay, wenn ich keinen Wert damit geschaffen habe, beziehungsweise den Wert gemindert habe, dann muss ich ja im Prinzip, kann ich ja kein sinnvolles Honorar fordern als Agentur.
Ja, also ich habe da viel schon drüber diskutiert und handle auch selber so, dass ich eine Geld-Zurück-Garantie, ich nenne das Vertrauensgarantie, anbiete. Aber das muss nicht unbedingt sein, weil wir uns, glaube ich, nicht diesen negativen Fall als erstes anschauen müssen. Wir müssen uns nicht unbedingt schauen, wo es nicht gelungen ist. Meine Erfahrung...
Doch, das müssen wir. Doch, ich bin überzeugt, das müssen wir, weil es eben da draußen auch ganz viele Agenturen gibt, die eben keinen guten Job machen. Also guck dir doch mal diese gesamten Anzeigen, was man da so sieht, in Käseblättchen vielleicht sogar an. Und da kommst du eben zu dem Ergebnis, oder bei Messeständen irgendwelche Broschüren und Flyer, da kommst du eben nicht zu dem Ergebnis, dass es dort ein wertsteigerndes Geschäft gibt, von wem auch immer beauftragt.
Ja, das stimmt. Also unbestritten, dass es am Markt Anbieter gibt, die nicht gut sind, die vielleicht nicht die Leistung bringen. Darüber urteilt aber am besten der Kunde und beauftragt sie in Zukunft einfach nicht mehr. Löst sich das wahrscheinlich relativ schnell, dieses Problem, weil eben jemand, der unzufrieden ist, beim nächsten Mal nicht mehr dort kauft. Ich habe aber in den Arbeiten mit den vielen Agenturen über die Jahre festgestellt, dass wir viel, viel mehr, nehmen wir an, wir sind eine gute Agentur, wovon ich ausgehe, Erfolge für unsere Kunden haben, wo wir viel bewirkt haben, wo wir diese großen Effekte erzielt haben. Und überall dort ist letztendlich die Möglichkeit, diesen Wert erstens zu erkennen, den sehen wir nämlich häufig nicht, aber es besteht auch die Möglichkeit, beim nächsten Mal vielleicht noch ein besseres Angebot zu machen. Das heißt, ich würde eher die positiven Fälle anschauen, aber natürlich unbestritten, es gibt da draußen viele Anbieter, die möglicherweise beim zweiten Mal eben nicht so gut performen und dann hoffentlich.
Ja,
dann
ich glaube, es muss ja gar nicht unbedingt an der Agentur liegen. Also ich habe letztens mit einer PR-Agentur gesprochen, die hat gesagt, okay, wir sind bereit, auch für eine Bonuszahlung zu arbeiten, und die sollten mit Journalisten Termine vereinbaren, beziehungsweise sollten Journalisten vorschlagen und das Unternehmen, also die Kunden, sollten den Termin dann fixieren. Und das Problem hat dann darin bestanden, dass es die Kunden nicht geschafft haben. Also die Kunden haben diesen Termin nicht geclosed sozusagen. Und dann bist du natürlich als Agentur ziemlich aufgeschmissen. Also ich glaube, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie man überhaupt den Wert einer Agenturleistung überhaupt ermitteln will. Das geht natürlich, der Effi zeigt das jedes Jahr. Aber das ist natürlich ein Aufwand, den man nicht unbedingt betreibt, aber schon im Vorfeld, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Dinge, die ich als ganz schwierig betrachte.
Ja, wie kommt man auf den Wert? Da ist meine Herangehensweise, die ich ihm empfehle, mehr Gespräche vorab zu führen. Dass der normale Weg, wenn ich ihn jetzt ganz verkürzt zusammenfasse, ist, dass wir relativ schnell mit dem Kunden übers Geld reden. Und meine mein Angebot ist, dass ich das etwas nach hinten verschiebe. Dass ich nicht als erstes über das Geld spreche, sondern erstmal darüber spreche, was der Kunde sich davon erwartet von der Zusammenarbeit. Ich bekomme möglicherweise auf die Frage, wo willst du hin? Was ist deine Vorstellung, wie es jetzt ist? Wie soll es besser sein? Sehr viele, ich nenne das Wertsignale, die mir am Ende auch bei der Preisfindung helfen. Ich bekomme aber auch möglicherweise auf eine sehr wichtige Frage eine Antwort. Lieber Kunde, woran würdest du den Erfolg erkennen? Und diese Erfolgsfrage, die eröffnet noch mehr Wertsignale, die mir auch wiederum dabei helfen, nicht nur ein besseres Angebot zu machen, sondern einen besseren Preis zu finden. Und ich kann als letztes die Frage stellen, lieber Kunde, wenn das alles gelingt, wenn das alles geschafft ist, wenn wir das alles irgendwie gemeinsam bewirkt bekommen, was würde das für dich bedeuten? Und das ist vielleicht die stärkste Frage, die man stellen kann, weil dann komme ich an den Wert, an das, was der Kunde sich dahinter erwartet. Und das fließt am Ende alles in die Preisfindung ein. Aber es fällt nach meinem Verständnis, vorher ist es notwendig, diese Gespräche so zu führen, um bessere Angebote zu machen. Und Angebote, die bessere Optionen sehen, bessere Chancen, bessere Möglichkeiten, klarer auch werden, um am Ende auch Grenzen setzen zu können. Weil Agenturen ja immer die Befürchtung haben, dann dauert es zu lang, dann wird es mehr Aufwand. Und wenn ich das vorher besser geklärt habe, ist dieses Risiko zumindest aus der Welt. Ich habe aber auch in den etwas längeren Kundengesprächen, wie gesagt, für die ich stehe, dass man vielleicht 2-3 Mal vorher spricht, bevor ich dann über das Geld rede, habe ich die Filtermöglichkeit, um einfach zu sagen, lieber Kunde, das passt nicht. Wir kommen so nicht zusammen. Und das sind Dinge, die am Ende auch wertvoll sind, weil ich vielleicht die Entscheidung getroffen habe, nein, das ist nicht der richtige Kunde. Und so kommt man in einer ganz kurzen Zusammenfassung, wie ich mir das vorstelle und wie das viele, viele schon anwenden, am Ende auf einen Preis, der in den meisten Fällen besser, also der immer besser ist als der Stundensatz kalkulierte Preis, aber sehr, sehr häufig auch einen höheren Preis darstellt, weil ich in diesen Gesprächen die Zahlungsbereitschaft der Kunden einfach besser verstehe und darum geht es am Ende.
Also wenn ich mir das so anhöre, erlaub mir bitte das zu sagen, dann habe ich irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, es hat was von Theorie und hat weniger was von Praxis. Also selbst auf die Frage, mal unabhängig davon, wann ich die Frage nach dem Budget stelle, die ist ja nun essentiell. Ja, auch mag sein, dass ich das irgendwie später stelle oder früher, das erstmal wurscht. Aber selbst darauf erstmal eine Antwort zu bekommen, ist ja schon extrem schwierig in vielen Bereichen. Und wenn ich eine Antwort bekomme, ist ja immer noch die Frage, gibt mir das die Marketingabteilung, gibt mir das die Einkaufsabteilung? Und wenn ich mir dann noch vorstelle, also ich switche jetzt von einer stundenbasierten Kalkulation auf diese wertbasierte Kalkulation, ist der Begriff angemessen für dich?
Also ich verwende am liebsten den Begriff wert- und gewinnorientierte Preisfindung.
Okay. Aber wir also können dann auch nehme ich diese
Preisfindung
genau,
nehmen.
Okay. Und jetzt will ich das umswitchen und dann sagt mir der Kunde, aber pass mal auf, wir haben doch beim letzten Angebot noch deutlich weniger gezahlt und dann sagst du, ja, ich habe mir mal den Wert angeschaut, den wir für euch erreicht haben. Der ist doch deutlich größer. Und wenn ich mir da noch überlege, ich bin in einer Pitch-Situation, ja, wie will ich das denn dann anwenden, wenn es da Wettbewerber gibt, die sehr viel schneller und aus Sicht des Kunden sehr viel effizienter zu Potte kommen? Ob das so sein mag, sei dahingestellt.
Ja, also absolut richtige Punkte. Also das muss man alles anschauen. Aber es sind 4 verschiedene Dinge, die du aufgezählt hast. Der erste Punkt, den du genannt hast, ist die Frage nach dem Budget. Und da gehöre ich vielleicht zu denen, die relativ deutlich sagen, ich würde sie nicht stellen. Weil ich den Kunden, du hast auch gerade selber gesagt, dass du, wenn du die Frage nach dem Budget stellst, nicht immer eine Antwort bekommst. Und ich glaube, das kann man am besten selber verstehen, wenn man sich in diese Rolle selber hineinversetzt, wenn man der Kunde ist. Wenn uns der Autohändler fragt, wie viel Budget haben sie denn fürs Auto? Und dann haben wir immer die Neigung, und da eine etwas niedrige Zahl zu sagen, vielleicht sogar gar keine Zahl zu sagen, weil wir uns wissen, naja, wenn wir eine zu hohe Zahl sagen, dann nagelt er uns auf der fest. Und deswegen kommen wir eigentlich letztendlich als Kunde, wenn überhaupt, in so eine Preisverhandlungssituation. Und da will ich sie nicht haben. Ich will meine Kunden nicht in einer Situation haben, wo sie am Anfang der Beziehung schon übers Geld reden müssen. Und es kommt noch im kreativen Bereich.
Ganz kurz nochmal. Das hat doch aber den eindeutigen Vorteil, wenn ich das gleich zu Beginn mache, dass ich weiß, von was ich rede. Ansonsten kann ich da irgendwie mehrere Meetings investieren und dann stellt sich raus, genau daran scheitert es, weil die Budgetgröße einfach nicht angemessen ist, weil das einfach nicht geht.
Ja, das stimmt.
Von daher, es gibt ja durchaus Gründe, da relativ frühzeitig drüber zu sprechen.
Ja, es gibt diese Gründe. Weiß Gott, die Frage vorher zu stellen. Ich warne nur davor, weil wir Fehlurteile unterliegen können. Und das ist vor allem in dem Moment, wo ich einem Kunden möglicherweise noch nicht ganz den Wert klar machen konnte, was ich kann, weil das Vertrauen noch nicht da ist. Gerade am Anfang der Beziehung weiß der andere ja noch nicht, ob er die Katze im Sack kauft. Also er kauft auf jeden Fall die Katze im Sack. Aber er muss letztendlich immer einpreisen für sich, dass es immer noch irgendwie vielleicht eine zweite Alternative geben muss, falls die erste scheitert. Und gerade am Anfang der Beziehung ist die Zahlungsbereitschaft nicht unbedingt hoch genug, da wo sie vielleicht am ein bisschen später, wenn ich vielleicht 2-3 Mal mehr gesprochen habe, wäre, wenn ich vor allem vielleicht erlebbar gemacht habe, wie gut ich bin, wenn ich meine Zusammenarbeit dargestellt habe, wie ich arbeite, wenn ich vielleicht schon die ersten Sachen gezeigt habe, dass dann am Ende die Zahlungsbereitschaft steigt, da wo sie eigentlich wäre. So, und jetzt geht es bei der Preisfindung nach meinem Verständnis immer darum, die maximale mögliche Zahlungsbereitschaft auszuschöpfen. Was kann der andere zahlen? Vielleicht, dass es gerade noch möglich ist. Also ohne, dass es ihm ganz schlecht ist dabei, aber wo es wirklich was geht. Und so würden wir auch Dinge am Flohmarkt verkaufen oder vielleicht auch, wenn wir aus eBay was verkaufen, wollen wir nicht zum mittleren Preis verkaufen, sondern immer da, wo es maximal ist. So, da will ich hin. Und jetzt gibt es natürlich Fälle,
wo... Also das ist ganz kurz, das ist, ich komme da gleich nochmal zu, das ist natürlich richtig, was du sagst, stimmt aber nicht mit der Praxis überein, aber...
Lass mich kurz mal ausführen. Und es gibt Fälle, wo die Zahlungsfähigkeit, die Mittel, was der andere hat, nicht übereinstimmen. Das ist das, wo mir dann uns der Autoverkäufer fragen würde, wie viel Budget haben Sie und der Porsche nicht möglich ist, weil wir gar nicht so viel Geld auf der Bank haben, um den Porsche zu zahlen. Diese Fälle gibt's. Ich warne nur ein bisschen davor. Diese Fälle, da wo wirklich kein Geld da ist, die nicht die Regel sind, die zur Regel zu machen, dass ich bei den Kunden, wo mehr möglich wäre, genauso mich verhalte, um die rauszufiltern, die möglicherweise kein Geld haben. Weil es meistens aus der Situation herauskommt, diese Regel, dass ich immer nach dem Budget vorher fragen muss, weil ich 2-3 Mal eben festgestellt habe, ja, die, keine Ahnung, 50 oder 100.000 Euro, die ich verlangt hätte, kann der andere nicht zahlen. Aber ich übersehe dabei, dass ein anderer Kunde die 100.000 gezahlt hätte und hätte ich ihm ein besseres Gespräch vorher angeboten, er vielleicht 150.000 gezahlt hätte. Und darum geht's mir. Es geht um den Fokus darauf, auf die Kunden, die gerne das zahlen. Und wie zahlt man gerne? Indem ich ihm bessere Angebote mache und mehr Wert schaffe.
Ich würde mal gerne verstehen wollen, mit dem Wert schaffen. Und wir lassen jetzt mal meine bösartigen Cases da raus und wir lassen jetzt auch mal die sehr guten Cases, was so Effi und so weiter angeht, also als anderes Ende sozusagen raus. Aber jetzt komme ich mal auf irgendwie, keine Ahnung, nennen wir es mal eine Anzeige, nenn es einen Flyer, nenn es irgendwas Digitales. Wie kann ich denn den Wert herausfinden?
Also am Ende kann es nur einer beurteilen und das ist der Kunde. Und das ist die, und das kann man auch, wenn man natürlich ganz ehrlich ist, erst am Ende das sehen. Und das Ende ist teilweise natürlich relativ weit in der Zukunft. Also wir müssen uns klar machen, dass alles, was wir in der Agentur jetzt schaffen, erst in irgendeiner Form in der Zukunft seinen Wert entfaltet, seine Wirkung, das, was es am Ende bewirken soll. Wenn wir uns überlegen, dass es nur der Kunde beurteilen kann, was der Wert ist, helfen eben diese Fragen, die ich am Anfang des Gesprächs vorgestellt habe, dass ich den Kunden vorher im Gespräch frage, woran würdest du erkennen, dass es erfolgreich ist? Und dann bekomme ich Antworten, zum Beispiel, ja, wenn uns mehr Kunden in unserem Massagesalon eben pro Woche begrüßen und kommen und auch zahlen dann am Ende. Oder woran würdest du es noch erkennen? Ja, dass wir möglicherweise in der Zeitung sind oder im Bereich Massage möglicherweise eine zweite Filiale in der Nachbarstadt aufmachen können. Und das sind alles Signale, die ich als Anbieter aufnehmen kann. Und jetzt komme ich in die Beurteilungssituation als Anbieter, wo ich sage, naja, kann kurz, ich schaffen.
Das ist doch einfach eine mitunter falsche und unzulässige Zuschreibung. Also das mag ja sein, dass eine neue Webseite geholfen hat, dass mehr Leute in die Kneipe kommen oder sowas. Aber oder in den Massagesalon oder keine Ahnung was, aber vielleicht lag es einfach nur daran, dass das Wetter schöner war oder dass das Wetter schlechter war. Und das sind ja alles Dinge, die ich letztlich nicht auseinanderdifferenzieren kann.
Ja, das stimmt. Deswegen ist die Frage an den Kunden gerichtet, nicht an mich.
Ja, aber das geht für den Kunden genauso.
Ja, aber ich kann den Kunden trotzdem dazu bringen, dass er eine Einschätzung gibt, weil wir davon ausgehen müssen, er arbeitet schon in der Vergangenheit ja mit dir zusammen. Er hat ja den Flyer schon beauftragt, er hat die Webseite schon gemacht und er investiert jetzt schon Geld. Ich möchte nur gemeinsam mit allen, die diesen Weg mit mir gehen wollen, herausfinden, warum der Kunde das wirklich dieses Geld investiert und es so gut zu machen, dass er möglicherweise noch mehr Geld investiert. Darum geht es am Ende. Wir verkaufen alle als Agenturen schon Webseiten, wir verkaufen schon Flyer, wir verkaufen schon Marketingentwicklung. Das heißt, es gibt Leute, die dieser Sache einen Wert beimessen. Den will ich herausfinden. Und da hilft, wie gesagt, die Frage, lieber Kunde, woran würdest du einen Erfolg erkennen? Und das am besten im Vorfeld gestellt. Und jetzt aber, um nochmal das noch ein bisschen einzufangen, was du gerade gesagt hast. Wir haben noch eine weitere Frage, die wir stellen können. Lieber Kunde, wir haben mit diesem Flyer einen Weg, der dabei hilft, mehr Kunden in den Massagesalon zu bringen. Ist es für dich der wichtigste? Gibt es noch andere Kanäle, wo du Kunden bekommst? Oder gibt es noch andere Alternativen, die ich vielleicht selber vorstellen kann als Anbieter? Und plötzlich wird die einzelne Maßnahme in ein Verhältnis gesetzt. Und dann sagt der Kunde, naja, wir bekommen momentan 90% Laufkundschaft, die vorbeikommen und der Flyer hilft uns dabei, vielleicht aus der Laufkundschaft möglicherweise auch mehr Bestandskundschaft zu bekommen. Und plötzlich kann ich das einsortieren. Und das brauche ich alles am Ende als Wertsignal. Und da ist meine Erfahrung auch da mit sehr, sehr vielen, vielen Agenturenhabern, die auch sehr lange im Geschäft sind, die diese Fragen auch teilweise stellen. Sie werden aber in der Praxis nicht zur Preisfindung genutzt, weil in der Preisfindungsfrage letztendlich eine andere Frage dominiert. Und das ist die Frage, wie viele Stunden braucht denn der Flyer? Wie viele Stunden braucht denn die Webseite? Und dadurch unterdrücke ich diese ganzen Wertsignale, die in den Gesprächen teilweise offen daliegen, manchmal wahrgenommen werden müssen oder manchmal muss ich danach fragen, aber die unterdrücke ich und plötzlich hätte ich die Chance, wenn ich sie eben wahrnehme, wenn ich mich nicht mehr auf die Stunden fokussiere, nicht auf den Stundensatz festlege und einfach sage, ja, es kostet halt den Stundensatz und du musst es mindestens zahlen, dass ich dann einfach sage, den Flyer kann man nebenbei noch schöner machen, bisschen höherer Preis, vielleicht höhere Chance, mehr.
Was ist denn, wenn der Einkauf erwartet, dass man Stundensätze abgeben soll? Und alle anderen Agenturen das brav tun?
Ja, das ist der zweite Punkt, den du vorhin von den vier Punkten ja gesagt hast. Das ist der, oder glaube ich, der dritte oder zweite oder dritte. Ich verstehe das sehr, sehr gut, dass da formale Rahmenbedingungen momentan auch ein bisschen wie so eine Schwerkraft wirken und von diesem Weg ablenken. Da müssen wir uns aber erstmal überlegen, welche Aufgabe die Einkäufer haben. Und ich halte sie für eine, auch wenn sie manchmal unbeliebt erscheinen, für eine ökonomisch sinnvolle Rolle, die einnehmen. Und zwar ist es die Suche nach dem besten Preis und es ist die Suche zu sagen, geht da noch was? Und da ist meine Empfehlung.
Entschuldigung, es ist nicht die Suche nach dem besten Preis, es ist die Suche nach dem günstigsten Preis.
Ja, das ist natürlich aus Verkäufersicht will ich den höchstmöglichen, also den höchsten Preis, die höchste Zahlungsbereitschaft als Kunde, egal ob ich jetzt Butter kaufe oder Autos oder jetzt eben Dienstleistungen im kreativen Bereich, will ich den niedrigsten Preis. Also das ist absolut richtig und den können wir auch gerne günstigsten Preis nennen. Die Aufgabe als in einer Preisverhandlung mit Einkäufern ist, den Kunden zu signalisieren, in aller Deutlichkeit, auch verbal, auch durch die Körpersprache und durch die richtige Verhaltensweise, dass das der richtige und beste Preis ist, dass es eben keinen Preisnachlass gibt. Das heißt, das Verrückte ist, dass die Agenturen, die mit mir zusammenarbeiten, die diesen Weg gehen, ich würde sagen, im großen Maße lernen, dass es keine Preisnachlässe gibt, weil Preisnachlässe letztendlich kein Signal sind, was wertstiftend ist. Wir müssen uns aber nochmal diesen Einkäufer anschauen, diese Rolle des Einkäufers, die Suche nach dem besten Preis. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Einkäufer letztendlich nicht nur den besten Preis kaufen will, sondern vor allem Sicherheit. Und die Sicherheit, dass es klar ist, was er kauft, dass es keine Zusatzkalkulationen gibt, keine Mehraufwände, die abgerechnet werden, dass es keine unvorhergesehenen, unplanbaren Dinge kommen, dann schätzen Einkäufer diesen Weg, den ich hier eben vorstelle, der einen verbindlichen Preis vorab garantiert, einen festen Rahmen, festen Liefertermin, fester Preis, das ist so der Dreisatz, die schätzen den sehr. Weil sie
aber das
eben
sagen
nicht damit
doch alle Agenturen, das müssen doch alle Agenturen sagen, unabhängig davon, ob sie es am Ende des Tages hinbekommen.
Genau, ich denke, dass in der Vergangenheit manche einfach gesagt haben, am Ende trotzdem die Nachtragsrechnung per Stundensatz gestellt haben. Und dann da kommt ja der Ruf daher, dass es kein Ende hat und dass es dann eben am Ende zu Konflikten kommt. Und deswegen stelle ich einen Gegenentwurf dagegen, der dem momentanen Weg ein bisschen halt dann oder deutlich widerspricht. Stell einen festen Preis am Anfang, lass dem Einkäufer die absolute Sicherheit, dass er das Richtige kauft.
Naja, aber unabhängig davon, mit welcher Preiskalkulation und welcher Preisfindung ich daran gehe, ich muss ja dem Einkäufer und auch dem Fachverantwortlichen immer signalisieren, dass ich der Richtige bin, der die richtige Absolut. Leistung zum richtigen Preis abbildet. Also von daher, da finde ich jetzt nicht den Unterschied. Ich muss dir zustimmen, was das Thema Preisnachlässe und so weiter angeht. Das macht keinen Sinn. Das mindert den Wert.
Genau.
Aber genau das Gegenteil sehen wir doch gerade. Ich höre vermehrt von Agenturen, dass es Wettbewerber gibt, die zu Dumpingpreisen in den Markt gehen. Und wir haben ja in unserem kurzen Vorgespräch beide festgestellt, oder ihr schließt mich deine Meinung gerne an, dass es ökonomisch bei Agenturen im Moment gerade ein bisschen ruckelt. Und immer genau dann, wenn das passiert, gibt es immer die ein oder andere Agentur, die sagt, okay, dann bin ich halt bereit, weil ich vielleicht nur wenige Kunden habe und weil ich dich halten muss oder weil ich dich unbedingt gewinnen will als Kunden, dann bin ich bereit, dort auch zu Preisen reinzugehen, die eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, ohne das jetzt näher zu beschreiben, was es genau sein mag. Und das liegt natürlich auch daran, dass es im Bereich Agenturen halt immer noch, und das ist ja auch gut so, relativ geringe Einstiegshürden gibt. Aber genau diese Idee zu sagen, wir wollen einen festen Preis letztendlich auch im Vertrag sehen, das ist einfach das, was ich im Moment sehe, ich eigentlich das Gegenteil dessen immer nur bei einigen Agenturen in der Praxis überhaupt nicht. Auch wenn es richtig wäre. Also da ist ja. Aber das ist eben das, was ich so meine zwischen Theorie und Praxis. Da bröckelt so ein bisschen aus meiner Sicht.
Naja, das ist vielleicht der normale Weg eines Marktes, dass wir da Situationen haben, wo Preise fallen, Preise steigen. Ja, Preise fallen und Preise steigen. Preise fallen und Preise steigen. Also ich habe jetzt vorhin einen Beitrag gelesen über die Krabbenpreise momentan aus der Nordsee, dass das Fischbrötchen schon bei 15 Euro liegt. Das ist natürlich erschreckend, wenn man gerne Krabbenbrötchen isst. Das ist ein Angebots- und Nachfrageproblem tatsächlich. Und das löst sich vielleicht wieder, wenn vielleicht mehr Krabben wieder zu fangen sind oder eben nicht. Und ich habe seit 2016, 2017 habe ich mit dem Thema hier begonnen. Und es gab eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, dass es natürlich aufwärts ging in dem Agenturbereich. Und da war meine Botschaft letztendlich, ihr könntet noch mehr mitnehmen, ihr könntet mehr Rücklagen aufbauen, wenn ihr eben diesen Wert- und gewinnorientierte Preisfindung folgt und nicht eben mit dem Stundensatz euch einen Deckel aufsetzt. Jetzt haben wir den gegenläufigen Trend, dass möglicherweise manche Agenturen gerade merken, dass es gerade nicht genug ist. Und dann passiert es natürlich, dass Preise in der Tendenz als erstes mal sinken, wo ich sage, ja, bevor ich den Laden irgendwie zumachen muss, verkaufe ich das. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Marktmechanismus, über den man nicht urteilen kann, vor allem, wenn man nicht in der Situation gerade steckt, um den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Ich argumentiere aber...
Ich behaupte ja gar nicht, ich verurteile es ja nicht. Ich sage einfach nur... Es gibt Agenturen, die, ich habe das letztens auch den Begriff Dumpingpreise gehört, die zu Dumpingpreisen in den Markt gehen. Und ich halte es für falsch, aber es mag Situationen geben, wo ich das tun muss. Aber und damit wollte ich dir eigentlich nur zustimmen, dass so ein Verhalten führt natürlich nicht dazu, dass ich den Wert einer Agenturleistung besonders hoch schätze.
Ja, aber das ist, als Unternehmer würde ich in die andere Richtung ein bisschen versuchen zu argumentieren. Wir haben in solchen Fällen die Chance, unseren Kunden noch besser zu helfen. Und auch das sehe ich gerade, dass es Agenturen gibt, die Probleme ihrer Kunden, die momentan ja auch Probleme haben. Das heißt, der Markt scheint ja momentan so ein bisschen vorsichtig zu sein, dass viele Branchen so ein bisschen zurückhaltend sind. Da gibt es äußere Einflüsse, innere Einflüsse. Man weiß es nicht genau, aber es scheint zögerlicher zu sein momentan. Und es gibt offensichtlich auf Kundenseite Probleme. Und wenn ich die Probleme meiner Kunden besser lösen kann als Agentur XYZ, die ich eben möglicherweise als Mitbewerber noch sehen würde, dann habe ich auch in diesen Situationen die Chance, wirklich angemessene Preise dafür zu bekommen. Möglicherweise sogar einen Preis, der vielleicht höher ist als noch gestern, weil ich die Probleme der Kunden noch besser lösen kann. Und ich stelle mein Buch, ich nenne das Wertschätzungskreislauf vor, und der wird abgeschlossen durch ein Rückschaugespräch. Ein Gespräch, wo ich, nachdem ich das Projekt vollbracht habe, mit dem Kunden nochmal rede, hat es dir denn was gebracht? Und aus dieser Rückschau mit meinen gegenwärtigen und vielleicht auch neuen Kunden ergeben sich viele, viele, viele neue Chancen, wo wir raushören, ui, wir haben da ein Problem, es läuft da gerade schlecht und da noch. Und dann entsteht, ich nenne das unternehmerische Entdeckerfreude, plötzlich die Chance, einfach ein neues Angebot zu schaffen. Und dieses Angebot kann, und das ist das Tolle dran, mit einem vollkommen neuen Preis versehen werden, der sich eben nicht von den bisherigen Marktumständen irgendwie leiten lassen muss. Und das ist die Chance für den Einzelnen. Das ist die Lücke, die sich momentan auftut in einem vielleicht momentan etwas, ja, wir hatten das Wort rumpeligen Markt, momentan vielleicht ergibt.
Also, das ist ja eine total sinnvolle Geschichte, nach dem Abschluss eines Projektes, Entschuldigung, drüber zu sprechen, wie ist es denn so gelaufen? Und in solchen Situationen, aber es kann ja auch ganz andere Situationen geben, zu überlegen, wo gibt es denn noch weitere Einsatzmöglichkeiten, was die Leistungen der Agentur angeht. Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber in dem, was du zu Beginn eben gesagt hast, nämlich zu überlegen, wo kann denn eine Agentur besser sein als eine andere, und darüber dem Kunden mehr Wert zu stiften und sich diesen Wert auch vergüten zu lassen. Ich hoffe, ich habe das jetzt in der Kürze richtig zusammengefasst.
Darum ist es der...
Da glaube ich, da rumpelt es ganz gewaltig. Natürlich gibt es Agenturen, die mit ihren Leistungen sich von anderen absetzen. Aber Agenturleistungen sind doch immer mehr Commodity geworden. Und schau dir doch einfach mal unterschiedliche Agenturpräsentationen von mittelständischen Agenturen an. Da wird es mal unabhängig, was die Qualität der Präsentationen angeht, aber da gibt es einfach ganz viele Dinge, die austauschbar sind. Und zu sagen, die eine Agentur, die jetzt wirklich deutlich besser ist als die andere, das gibt es, ja, aber das sind ganz, ganz starke Spezialisierungen und das sind Ausnahmen. Ansonsten ist dieser Markt einfach ein Commodity-Markt geworden und da gibt es auch, glaube ich, nicht mehr so ganz viele Leute, die das anders sehen und da wird es eben ganz schwierig, deine Argumentation, die du eben nochmal dargestellt hast, durchzuführen, glaube ich.
Naja, es ist ja immer die Frage, wo ich anfange. Also ich kann diesen Weg, den ich mit der wert- und gewinnorientierten Preisfindung vorschlage, kann ich überall anwenden. Ich kann ihn anwenden bei einem 100-Euro-Projekt, weil ich beispielsweise durch ein Gespräch herausfinde, dass es 120 Euro wert, was auch unterm Strich meinen Umsatz, meinen Gewinn erhöht. Ich kann, ein Teil dieses Weges ist, ich kann eine bessere Option anbieten, dass ich aus den 120 Euro eine zweite oder eine dritte Option für 150 und für 200 Euro anbiete. Auch das ist möglich und in Summe auch wieder meinen Umsatz und meinen Gewinn erhöht. Auch dieser Teil dieses Weges funktioniert hier. Aber natürlich sprichst du was ganz, ganz, ganz Wichtiges an. Wenn ich als Unternehmer merke, dass ich in einem Markt bin, wo mir scheinbar die Preise diktiert werden, das würde ich, wie gesagt, wäre ich vorsichtig, ich sehe das nicht so, dass die ich frage ja oft zwar nach den Kunden nach dem Budget, das ist ein bisschen wie, als würde der Kunde mir einen Preis diktieren, aber letztendlich kann trotzdem immer noch frei entscheiden, ob ich zu dem Preis und zu dem Preis anbiete und es gibt auch ganz viele Kunden da draußen, die kaufen. Das heißt, diese Freiheit haben wir noch, deswegen diesen Commodity-Markt sehe ich momentan nicht, aber nehmen wir an, wir wären bei der Commodity.
Diesen Commodity-Markt im ganz breiten Markt, also wenn ich jetzt mal von irgendwelchen speziellen Geschichten, keine Ahnung, irgendwelche speziellen Digitalanwendungen und irgendwie spezielle politische Beratung und sowas, selbst da wird schon kritisch. Aber wenn ich mir mal die Breite des Marktes ansehe, dann siehst du nicht, dass wir uns in einem Commodity-Markt befinden?
Ja, das sehe ich tatsächlich nicht, weil es immer noch momentan genügend Kunden gibt, die Probleme haben, von anderen zu lösen. Das mag
ja,
sich
aber das eine widerspricht ja dem anderen nicht. Natürlich gibt es genug Kunden, die Probleme haben, aber es gibt auch genug Agenturen, die behaupten, lösen zu können, ob sie das am Ende des Tages tun und tun können, haben wir dahingestellt. Ja, aber mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, ob das jetzt austauschbare Leistungen sind oder ob es ein Commodity-Markt ist, ehrlicherweise zu reden, weil das ist, also das ist für mich wirklich eindeutig.
Ja, also wie gesagt, also wenn du das so siehst, kein Problem. Ich würde auch da nur sagen, nehmen wir an, wir sind wirklich in einem austauschbaren Markt, wo wir diese Commodity, nehmen wir den Begriff Commodity haben, auch dann mache ich eine Analogie, die ich in solchen Fällen immer ganz gerne heranziehe, die auch in der Pricing-Literatur auch immer wieder hoch und runter diskutiert wird. Das Toilettenpapier, das ist letztendlich extrem Commodity, weil es jeder jeden Tag braucht und idealerweise relativ viel davon oder zumindest ausreichend. Und auch hier gibt es die Möglichkeit über Qualität, über bessere Ausstattung. Mittlerweile gibt es Klopapier mit Strohanteil, habe ich gesehen. Immer ein besseres Produkt anzubieten, immer wertvoller zu machen und darum geht's, durch verschiedene Optionen, das mag größere Packung, kleinere Packung sein, verschiedene Rollen, verschiedene Lagen, verschiedene irgendwas sein, höhere Zahlungsbereitschaften herauszuarbeiten. Und es gibt tatsächlich die Rolle für so und so viel Cent, aber es gibt auch die 8 Rolle für 4 Euro, 5 Euro im normalen Supermarkt.
Das gilt ja auch für Mineralwasser und sowas.
Genau,
natürlich gibt es das. Und es gibt ja auch Unternehmensberatungen, die das irgendwie hinbekommen, da deutlich höhere Preise zu erzielen.
Aber die Chance haben wir immer. Also wir haben das immer. Wir können immer ein besseres Produkt anbieten. Und dafür brauchen wir eben nicht den Stundensatz, da kommen wir her. Wir brauchen nicht den Stundensatz, der alles gleich macht. Da kostet jede Rolle gleich viel. Sondern wir brauchen
warum kostet beim Stundensatz jede Rolle gleich viel?
Naja, es kostet letztendlich die Herstellungszeit, ist der bestimmte Faktor. Wie lange dauert eine Rolle Klopapier? Wie lange dauert eine Webseite? Der Stundensatz wird einmal errechnet über den Kostenrechnung, Vollkostenrechnung und dann kommt letztendlich der eine Teil der Gleichung raus und der Rest, andere Teil ist der Zeitaufwand. Und diese beiden Stellschrauben habe ich. Aber nehmen wir an, es ist beides in der gleichen Zeitdauer zu erreichen, dann bleibt es immer der gleiche Preis. Für jeden Kunden. Also es ist nie differenziert. Ich kann nicht dem einen Kunden, der eben das höherwertige Klopapier, ich mache es bewusst in Anführungszeichen, haben möchte, kann ich nicht das andere bieten, weil es letztendlich zum gleichen Preis immer verkauft wird. Oder
nee, überhaupt gar keinen Anreiz. Entschuldigung, also das sehe ich vollständig anders. Natürlich muss ich mir die Kosten anschauen und muss über die Kosten irgendwie sowas wie ein Mindeststundensatz raussuchen. Aber in den Stundensatz fließen doch noch ganz andere Dinge ein, Erfahrungen, Wissen, was der Himmel, was es da noch geben mag. Also und natürlich muss ich einen Kunden, der also ich will es jetzt gar nicht zahlungsbereit nennen, aber wenn ich es mit einem Kunden zu tun habe, der von dem ich weiß, dass es ihm im Moment sehr gut geht, würde ich natürlich versuchen, einen höheren Stundensatz zu erzielen. Genau. Wie immer das auch gehen mag, das mag ja auch über deinen Werteansatz gehen. Und bei einem Kunden, mit dem ich vielleicht schon länger zusammenarbeite und dem es im Moment nicht so gut geht, wäre ich vielleicht auch bereit, mal über einen bestimmten Zeitraum einfach zu etwas niedrigeren Stundensätzen zu arbeiten. Also, dass die alle gleich sind, das sehe ich überhaupt nicht.
Ja, aus einer etwas größeren Perspektive sind sie alle in einem gewissen Band von ein bisschen obere Grenze, untere Grenze. Und wenn man die Stundensätze am Markt anschaut, sind in den meisten Fällen irgendwas, liegen sie bei Agenturen irgendwas oft noch zweistellig, sonst im ganz unteren dreistelligen Bereich. Die Ausnahmen bestätigen die Regel, keine Frage. Aber es ist ein Band. Alles, was du gesagt hast, den Wert, die Erfahrung, das Wissen, das Können, das hast du alles, sind alles Begriffe, die du verwendet hast.
Unbedingt,
und alles,
ja.
Das fließt in eine wertbasierte, eine wertorientierte Bepreisung, fließt es ein. Und da kann ich es ja greifen, da kann ich ja sehen im richtigen Moment, lieber Kunde, ich glaube, dass ich dir helfen kann, deswegen möchte ich so viel. Und es gibt aber auch genauso die Situation, wo ich eben, und das hast du auch wunderbar gesagt, wo ich sage, dir geht's gerade schlechter, das mache ich jetzt diesmal einfach aus Dankbarkeit gratis, das sind die Ausnahmen, sonst verlange ich vielleicht auch mal einen niedrigeren Preis. Aber ich muss es eben nicht an den Stundensatz koppeln, der immer schwer zu verhandeln ist. Ein Stundensatz ist in den meisten Fällen fest, oft in Rahmenverträgen geregelt und man kommt nur mühevoll los oder höher oder kaum raus. Und deswegen lass den Stundensatz weg in dem, was du gerade gesagt hast, das wäre mein Vorschlag, und nimm dieses Können, diese Wissen, diese Erfahrung, die du auch hast, und mach einen freien, dem Wert angemessenen Preis. Und dann wird das Ganze noch großartiger.
Also zu Anfang, als du das letzte sagst, dachte ich prima, prima, prima. Jetzt kommen wir doch noch auf die letzte Meile sozusagen zu einem gemeinsamen Ergebnis. Und dass wir zwischendrin unterschiedlicher Meinung sind, das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja, glaube ich, vielleicht sogar gut. Ich werde jetzt einfach mal das, was du gerade gesagt hast, nicht kommentieren. Aber ich bedanke mich für deine Zeit und ich bedanke mich für deine mir durchaus widersprüchlichen Gedanken, aber das ist ja, wie gesagt, durchaus gut.
Ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, es ist tatsächlich gut. Und ich sah in dem Gespräch, also es hat mir sehr viel Freude gemacht, keinen großen Unterschied. Also ich habe
und auch
keine,
den gibt es.
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hatte vor allem noch eine Sache, die mir vielleicht noch als Abschluss irgendwie noch auf, wenn ich das noch sagen darf. Es ist, glaube ich, dieses Spezialisieren auch, das, was du gesagt hast, dieses Fokussieren auf einen ganz kleineren Bereich, da, wo ich wirklich Wert schaffen kann. Da liegt der größte Hebel auch am Ende in der Preisfindung. Ich nenne das in meinem Buch den Preis als den Kristallisationspunkt allen unternehmerischen Handelns. Und da fließt es zusammen. Ich suche mir die Stelle aus, wo ich dem Kunden am besten helfen kann. Und das machen ganz viele Agenturen da draußen. Sie sind sich oft noch nicht bewusst. Und dort bekomme ich dann sicherlich am meisten Geld.
Also das glaube ich auch, wobei ich auch denke, dass es immer noch zu viele Agenturen da draußen gibt, auch in einem kleinen Bereich, die meinen, sie könnten alles abdecken, was nicht funktioniert. Und an der Stelle, Markus, machen wir jetzt einfach Schluss und ich bedanke mich da mal.
Ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.